Und ich möchte mit einer Frage beginnen oder mit einer Erfahrung mit einem jungen Mann. Ein junger Mann kam zu mir, jungen Mann, ja, ich betone das, und fragte mich: Du erzählst dauernd von der Wiederkunft Christi, von Jesus, und man könnte meinen, er ist wirklich Realität. Und man könnte meinen, dass er wirklich kommen wird. Sag mal, genügt das, wenn ich eine Minute, bevor Christus kommt, ich mich für Christus entscheide? Langt die Zeit noch? Fragt dieser junge Mann mich, junger Mann. Da habe ich ein wenig überlegt. Ich weiß nicht, was du darauf geantwortet hättest. Und da fiel mir dieses Bild ein von diesem einen Gekreuzigten am Kreuz, der zu Jesus sagte: Denke an mich. Und Jesus sagte: Du wirst einmal mit mir im Paradies sein. Und ich erzählte das diesem jungen Mann. Und ich habe selten so ein Strahlen im Gesicht gesehen. Er hat gestrahlt, er hat sich gefreut. Er hat gesagt: Wunderbar, dann kann ich das Leben genießen. Dann kann ich richtig auf den Putz hauen. Und wenn es kurz davor ist, bevor er kommt, dann werde ich zu ihm Ja sagen. Und ich sagte zu ihm: Das ist die eine Seite der Medaille. Ich war noch gar nicht fertig. Dann schaute er mich an. Es gibt auch noch die zweite Seite der Medaille. Und ich bat ihn, mit mir Matthäus 24 zu lesen. Und ich möchte euch auch ganz herzlich einladen in das Matthäusevangelium, dass wir gemeinsam Kapitel 24 anschauen. Einige Verse hier aus dem Evangelium. Ab Vers 37. Matthäus 24, 37 bis 39. Denn wie sie in den Tagen Noahs waren, so wird auch sein das Kommen des Menschensohns. Denn wie sie waren in den Tagen vor der Sintflut, sie aßen, sie tranken, sie heirateten und sie ließen sich heiraten bis an den Tag, an dem Noah in die Arche hineinging. Und sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam, raffte sie alle dahin. So wird es auch sein beim Kommen des Menschensohns. Es wird sein wie in den Tagen Noahs. Und wenn wir darüber nachdenken und was hier steht, lesen: Wie war es damals zu den Zeiten Noahs? Und viele meinen aus diesem Text heraus, es wird alles ganz normal sein, bevor Jesus wiederkommt. Warum? Hier steht ja, Essen ist was Normales. Trinken ist was ganz Normales. Heiraten sollte wieder was Normales sein, ja? Ist aber was ganz Normales, verheiratet werden und so weiter. Und die Frage ist, war es wirklich damals zur Zeit Noahs so normal? Das ist die Frage. Viele meinen, dass Jesus plötzlich kommen wird in eine Normalität hinein. Plötzlich. Ist das so? Das ist die Frage. Um das zu klären, müssen wir natürlich Adventist zurück zur Quelle. 1. Mose Kapitel 6. Ganz kurz machen wir einen Abstecher. Schauen wir mal. Wie war es denn damals, als die Sintflut kam? War alles normal? Kapitel 6. Und da heißt es hier in Kapitel 6, Vers 5 zum Beispiel: Als aber der Herr sah, dass der Menschen Bosheit groß war auf Erden und alles Dichten und Trachten ihres Herzens nur Böse immer da. Das klingt aber nicht ganz normal. Oder Vers 11: Aber die Erde war verderbt vor Gottes Augen voller Frevel. Das klingt aber auch nicht ganz normal. Da ging es drunter und drüber. Brutalität, Frevel und Bosheit. Das ist das Bild, was Jesus hier verwendet. Ist es so, dass diese Welt heute auch voll ist Brutalität? Ist es so, dass es doch nicht so normal ist, wie es erscheint? Wir sind natürlich hier. Uns geht es gut. Wir haben im Gebet dran gedacht. Es ist nicht normal, dass es Leuten gut geht, dass sie sich in Freiheit versammeln. Es gibt viele Länder, viele Gläubige, da gibt es Stress, Probleme. Aber kann das sein, dass wir uns an dieses Frevel gewöhnt haben? Kann das sein? Ich habe gestern, ich schaue ja sehr, sehr selten Nachrichten, ich habe gestern mal kurz Fernseher eingeschaltet, da sah ich CNN, Nachricht, News. Wisst ihr, wie viele Menschen im Jahr an Malaria sterben? Ich war erschüttert. 1 Million Menschen jedes Jahr. Das heißt, in 7 Jahren wäre Schweiz ausgelöscht. So als bildhaft mal zu benutzen. 1 Million Menschen. Ich habe eine Statistik mir zu Hause fertig gemacht. Wie schnell könnte die Welt wachsen und wie viele Menschen könnten jedes Jahr dazukommen? Ich war erschüttert. Jedes Jahr könnte die Welt um 220 Millionen Menschen wachsen. Jedes Jahr. Und wie viel wächst sie? Circa 60 Millionen. Was passiert mit den 160 Millionen? Ich war erschüttert. 1 Million Malaria, ein paar Millionen dort eine Katastrophe, Hungersnot, Hutus und Tutsis, habt ihr mitgekriegt, gleich 1 Million Menschen ausgeschaltet. 160 Millionen Menschen könnten mehr die Weltbevölkerung steigern. Aber es passiert nicht. Ist das normal? Das klingt mir aber nicht normal. Und ich bin der Letzte, der ein Schwarzmaler ist. Und ihr wisst, ich bin kein Schwarzmaler. Ich bin einer, der freudig nach vorne guckt. Aber es wäre eine Realitätsbefremdung, wenn wir auch nicht über die Realitäten, über die Fakten reden würden, die in dieser Welt herrschen. Und es ist vieles nicht normal. Und es ist sehr interessant. Eine These hat mich sehr begeistert und fasziniert. Wenn ihr genau mal hier in diesen Text geguckt habt, in 1. Mose, heißt das, die ganze Welt bevölkert war. Richtig? Auch die ganze Welt voll war, voller Frevel. Und stellt euch mal vor, da steht der Noah auf einem Holzhaufen mit einem Turban auf dem Kopf und sagt den Leuten, kommt her, hin zur Arche. Das ist die einzige Rettung. Könnt ihr euch das vorstellen? Noah auf einem Holzhaufen. Die ganze Erde ist voll Bosheit und Frevel. Und soll er von dem Holzhaufen die Botschaft verkündigen, der ganzen Welt? Könnte das sein, wenn Jesus hier sagt, es wird sein wie in den Tagen Noahs, dass die damalige Welt vor der Sintflut gewaltig und höchst entwickelt war? Könnte das sein? Natürlich klingt das wie eine Spekulation. Und das ist auch ein Hobbyausdruck. Also wenn ich das sage, es ist eine These. Aber ich glaube, der Text gibt das her. Es wird so sein wie in den Tagen Noahs. Wie war es in den Tagen Noahs? Die Menschen wurden sehr alt, richtig? Bis zu 950, 969 Jahre alt. Die Menschen kamen gerade aus dem Paradies. Sie haben einen genialen Kopf gehabt und Verstand. Haben sie die Fähigkeiten nicht gehabt, Dinge zu entwickeln, die wir heute mit unserem determinierten, schlechten Verstand und körperlichen Haltung erfinden und definieren? Ich bin überzeugt, damals gab es gigantische Entwicklungen. Gigantische. Und dass Jesus sogar das andeutet, es wird eines Tages sich genau in die Richtung entwickeln, dass die Menschen sehr viel können werden, sehr viel wissen werden, aber auch sehr viel zerstören werden. Wissen, wenn man damit nicht richtig umgeht, führt zur Gier und Zerstörung. Ist es so? Wir wissen so viel. Müsste ein Mensch heute im 21. Jahrhundert verhungern auf dieser Erde? Müsste das jemand? Nein. Wir können so viel. Jeder Mensch hätte 40 Mal so viel wie der schlechteste Mensch auf dieser Erde. Und dennoch kriegen wir das nicht hin. Weil der Mensch mit Wissen, mit Macht nicht umgehen kann. Je mehr er weiß, umso mehr zerstört er. Ist das nicht ein Zeichen unserer Zeit? Ist das nicht dieses Bild dieser Welt? Wie können wir reichen Länder zuschauen, dass es in den armen Ländern Menschen verhungert, Menschen zerstört? Wie können wir das? Wir können es. Und wegen der Preisstabilität schicken wir zigtausend Tonnen Weizen und schütten ins Meer, damit der Preis gehalten wird, damit die Weltwirtschaft nicht gestört wird. Wie können wir das verantworten vor dem allmächtigen Gott? Wir müssen es immer wirtschaftlich verantworten. Ich bin kein Schwarzmaler, aber ich bin ein Typ, der die Realität und der Realität total ins Auge schaut. Es geht uns hier gut. Die Landschaft ist wunderschön. Gelobt sei der Herr. Es ist so. Wie vielen Menschen geht es gut auf dieser Erde? Wie viel denn? Und ich glaube, dass das auch Jesus meinte. Genau wie damals, zur Zeit Noahs. Es ein Durcheinander war. Ein Drunter und Drüber. Dass Gott sogar das ganze System auf Null drehen musste. Genauso wird es einmal sein, aber er wird nicht auf Null drehen, sondern es wird jemand kommen. Und das Ende wird dann Wende sein. Ich habe mir viele Fragen gestellt und ich habe das auch diesem jungen Mann auch so erklärt. Ich habe ihn gefragt: Glaubst du, dass es dort Menschen gegeben hat, als Noah diese Botschaft verkündigt hat? Menschen, die daran gezweifelt haben. Ich habe mal eine Kinderbibel gesehen. Da ist der Noah auf dem Holzhaufen und macht so ein Zeichen, kommt in die Arche rein. Und da sitzt, da ist ein Vater da, ja, oder mehrere Väter. Und einer macht so dieses Zeichen. Das ist mir als Bild aufgefallen. Der hat wohl eine Schraube locker. Der hat wohl die Tasse nicht im Schrank. Hat wohl eine Untertasse vergessen. Skeptiker. Menschen, die gesagt haben, Unsinn. Es hat so viel Regen gar nicht gegeben, damals. Glatter Unsinn. Vielleicht sogar gesagt, du bist ein Weltuntergangsprophet. Ein Dramatiker. Rede über wichtige Dinge. Nicht über eine untergehende Welt. Was passiert, wenn du heute Menschen von der untergehenden Welt erzählst? Die sagen auch, ich glaube, ihr habt eine Schraube locker. Wir können so viel. Wir haben alles im Griff. Ich habe von Leuten gehört. Wir können so viel. Wir haben alles im Griff. Wir werden es schaffen. Hör ich immer wieder. Wir fliegen auf den Mond. Das werden wir noch in den Griff kriegen. Skeptiker. Heute gibt es die genauso. Heute, wenn man über Gott redet, heute, geschweige denn über Gott, über Jesus, der kommen soll, dann meinen die Leute, du musst in die Psychiatrie, ob du nicht mal ganz normal bist. Wenn ich dieses Wort hier lese in Matthäus 24 und gerade eben den, ja, Vers 39. Ich frage hier die Menschen da draußen, jeden, der hier ist, wie viele Skeptiker waren im Boot? Wie viele? Wo waren sie, diese Skeptiker? Hier heißt es, und sie beachteten es nicht, bis die Flut kam und sie wegraffte. Sie waren draußen. Ich kann mir vorstellen, dass es dort Menschen gab, die eine sehr feine Haltung hatten. Einen Humanisten. Könnt ihr das vorstellen? Menschen, die eine sehr gute menschliche Haltung zu Menschen hatten. Positive Denker, freundlich und tolerant. Noah ist okay, ich bin okay. Pfadfinder denken. Er hat einen Menschen verteidigt. Einen Menschen hochgehoben, nach Hause gegangen und in die Faust geschlagen und gesagt, schau her, jetzt habe ich einen Menschen heute verteidigt. Ein Humanist, der den Menschen im Visier hat und sagt, der Mensch ist in Ordnung. Er hat zwar einen Tick, aber einen Tick hat schon jeder irgendwie, ja? Hat er nicht ganz Unrecht. Gibt es heute Menschen, die den Menschen im Mittelpunkt sehen. Und manch einer sagte, der heutige Christ ist kein Christ mehr, er ist eigentlich ein Humanist. Man ist heute nichts Besonderes, wenn man ein Christ ist. Aber wenn man ein Humanist ist, das ist was Besonderes. Gibt es heute Humanisten? Menschen, die den Menschen im Mittelpunkt sehen, die sagen, oh, die Adventisten sagen, Adventus, der Herr wird kommen. Deshalb der Name Adventistin, weil wir an die biblische Botschaft der Wiederkunft Jesu glauben. Aber die sind schon in Ordnung, aber die haben einen gewissen Tick. Aber einen Tick hat doch jeder. Auch sind ganz nette Menschen, mit denen kann man sogar Teilete essen, die kochen auch ganz gut, haben sehr gut drauf, Musik und alles. Humanisten, die den Menschen positiv anschauen, die das Gute rausschälen. Wie heißt es hier im Text? Wie viele Humanisten waren im Boot? Wie viel denn? Wo waren sie, die Humanisten mit ihrer positiven Botschaft über den Menschen? Wo waren sie? Es heißt, und sie beachteten es nicht, bis die Flut kam und sie wegraffte. Wie viele Menschen waren drin? Von dieser gesamten bewohnten Erde? Nur 8? Ist das so niedrig? Sagte Jesus, wenn ich wiederkomme, glaubst du, ich werde Glauben finden auf der Erde? Das ist ja unglaublich. Könnt ihr euch vorstellen, dass es damals auch Menschen gegeben hat, die sehr wissenschaftlich gedacht haben? Ne? Gebildete Leute, die gern philosophiert haben. Philos heißt, Freund, Sophia ist ein weiblicher Ausdruck, heißt Weisheit. Die Liebe zur Weisheit. Könnte schon sein, dass die Frauen ein Stück weit mehr Weisheit besitzen. Deshalb ist ja Sophia weiblich, Sophia. Ne? Die gerne philosophiert haben, die nachgedacht haben, die ihren Verstand eingeschaltet haben. Die gesagt haben, so viel Wasser ist doch nicht möglich, dass die gesamte Erde bedeckt sein soll. Das ist gegen die Naturgesetze, das ist religiöser Fanatismus. Was man nicht prüfen, beweisen, nachweisen kann, ist falsch. Ich habe das Gefühl, heute im 21. Jahrhundert ist alles wissenschaftlich geprägt. Was man nicht beweisen, nachweisen kann, ist falsch. Alles hinterfragen. Erstmal kritisch betrachten. Und so werden auch die Kinder geprägt. Wir haben in der Bibelbetrachtung von Michael Klenk die gute Lektion gehabt. Ja? Kinder. Kinder beeinflussen heißt auch Macht. Hitler sagte schon, gib mir die Jugend und ich erobere die Welt. Das weiß nicht nur Hitler, das weiß auch Satan. Und so werden die Kinder schon in den Schulen beeinflusst. Und wir haben das gemerkt bei unseren Kindern, die kamen und haben alles angezweifelt auf einmal, was wir gesagt haben. Und haben wir miteinander mal eine offene Aussprache gehabt. Ist auch wichtig, ja? Und dann kam es zum Vorschein, dass die Lehrer sie geprägt haben, massiv, ganz besondere Lehrer, alles anzuzweifeln, was die Eltern sagen erstmal. Was man nicht prüfen, nachweisen, beweisen kann, kritisch betrachten. Ja, ich habe das Gefühl, die ganze Welt ist wissenschaftlich geprägt mit dieser Haltung. Ich bin nicht gegen Wissenschaft. Oh, bitte nicht missverstehen. Es gibt gute Wissenschaften, die konform gehen mit der biblischen Offenbarung, mit Gott, einen Allmächtigen einbeziehen. Oder auch gute Wissenschaften, die menschlich sehr gut sind, die aber auch sachlich sind. Da sagte einer zu mir, ein wissenschaftlich denkender Mensch, du redest von der Wiederkunft des Herrn. Du sagst, der Herr wird kommen. Du sagst, dass alle Gläubigen, die an ihn glauben, je gelebt haben und gestorben sind, und die lebenden Gläubigen, die werden immer bei dem Herrn sein auf der neuen Erde. Aber sag mal, wenn alle aufs Klo gehen, wie soll das gelöst werden? So viele Menschen. Da fragt er mich, so ein wissenschaftlich denkender Mensch. Und das Problem ist, wenn er keine wissenschaftliche Antwort bekommt, sagt er Nein zum Angebot Gottes. Das ist das Problem, oder? Von den wissenschaftlich denkenden Menschen. Ich weiß nicht, was du gesagt hättest. Ich habe ihm gesagt, wenn alle auf die Toilette gehen, es wird eine himmlische Kläranlage geben. Und er war glücklich. Also auf die Idee hätte er auch kommen können, oder? Was ist das Problem von diesen Menschen? Die sagen, wenn ich es nicht verstehe, wenn ich es nicht beweisen, nachweisen und anfassen kann, dann ist das Blödsinn. Das ist ihr Problem. Und ich frage, wie steht es im Text? Und es tut weh, wenn man diesen Vers 39 liest, weil ich eine gesamte Palette von Menschen sehe, Schicksale. Wie viele Wissenschaftler waren im Boot? Wie viel denn? Sie sind mit ihrer Sophia untergegangen. Und sie beachteten es nicht, bis die Flut kam und sie wegraffte. Glaubt ihr, dass es damals auch Menschen gegeben hat? Alte Leute, junge Leute? Schließlich war ja die gesamte Erde bevölkert, oder? So heißt es ja im Text. Und es gab eine weltweite Flut. Logisch, wenn es weltweit bevölkert ist, gibt es eine weltweite Flut. Ich habe mal ausgerechnet, eine Statistik gemacht. Ich habe den Leuten, die damals gelebt haben, 4 Kinder zugeordnet. So ein Modell Algi. Die haben auch 4 Kinder. Und habe ein bisschen die Statistik frisiert. Ja? 4 Kinder und die 4 Kinder, jeweils 4 Kinder. Aber bin vom normalen Menschenalter ausgegangen, heute. Was glaubt ihr, wie viele 1600 Jahren von Adam und Eva bis zur Sintflut, wie viele Menschen zusammenkommen? Und als ich dann die Zahl sah, sagte ich, das geht nicht. Habe ich nochmal die Zahl halbiert. Sagte ich dann wieder, das geht auch nicht. Hab nochmal 30%, vergib mir, lieber Gott, sterben lassen, ja? Dann kam ich auf 3,5 Milliarden Menschen. Die Leute wurden älter und sie haben noch mehr Produktionen gehabt. Viel mehr Kinder als die Algis. Alt und jung gab es bestimmt jede Menge. Die Alten, reich an Erfahrung, Entscheidungs- Unterscheidungsfähigkeit, sie sollten Vorbilder sein, ja? Ein souveränes Auftreten, natürlich das graue Haar gehört auch dazu. Aber das ist nicht der Grund, warum ich jetzt immer grauer werde, ja? Um souverän aufzutreten. Aber man sagt ja, man sollte vor dem grauen Haar Respekt haben. Ist das nicht gut? Die Jugend, die rebelliert hat, ich bin mir sicher, es hat dort damals sehr viele Jugendliche gegeben. Jugendliche, die rebelliert haben. Alte, die Weisung geben sollten. Gibt es die heute auch? Ich brauche nur in die Gemeinde schauen. Es gibt liebe ältere Menschen und es gibt liebe jüngere Menschen. Das war damals genauso. Die Jugend, die immer rebelliert hat, weil sie mal alles besser weiß. Ist doch heute genauso, oder? Mark Twain sagte, als ich 18 war, habe ich das Gefühl, meine Eltern haben überhaupt keine Ahnung. Die haben nie recht. Als ich 25 war, naja, ein bisschen Erfahrung haben sie, ein bisschen Recht haben sie auch. Als ich 30 wurde, habe ich gesehen, meine Eltern haben immer Recht gehabt. Sie haben die Erfahrung gehabt. Das passiert, die jungen Leute, aus der rebellischen Haltung wird einmal Erkenntnis und Einsicht. Das ist so. Weil Alter heißt auch Erfahrung. Aber auch hier, wo waren die alten Leute, die eine Weisung geben sollten, den Menschen, wo waren sie? Wie viele alte Leute waren im Boot, wie viel denn? Wo waren die jungen Leute, die rebelliert haben? Ich weiß es besser als ihr alten Leute, nicht? Mein Alter hat gesagt, habt ihr solche Sätze schon mal gehört? Meine Alte. Das sagen manche sogar zu ihren Ehefrauen. Hey, hey, hey. Wo waren die jungen Leute? Wie viel waren drin? Und sie beachteten es nicht, bis die Flut kam und sie wegraffte. Glaubt ihr, dass es damals religiöse Menschen gegeben hat? Ungläubige sicher, die haben uns angeschaut, die Skeptiker. Aber glaubt ihr auch Menschen, die irgendwas geglaubt haben? Verschiedenste Richtungen. Und die gesagt haben, was, Gericht? Noch nie gehört. Wir glauben an einen Gott der Liebe, der alle erlösen wird. Außerdem ist das Interpretationssache. Alles, was wir nicht kennen, die Masse, das ist Sondergut, das sind Sekten. Vielleicht hat man sogar Gegenvorträge gehalten, Gegenschriften formuliert. Gibt es heute Menschen, die religiös sind? Augustinus sagte schon, der Mensch ist unheilbar religiös. Das stimmt. Hauptsache, er ist religiös. Und heute ist die Haltung, du bist Buddhist, du bist Moslem, du bist Christ und was immer was. Egal, was du bist, jeder wird nach seiner Fasson selig. Wenn das stimmt, wenn das gestimmt hätte, dann wäre es besser gewesen, ich wäre Moslem geblieben, oder? Jeder wird nach seiner Fasson selig. Heute gibt es auch so viele Religionen, so viele Richtungen, die den Menschen irgendetwas zeigen wollen. Aber auch hier stellt sich die Frage, wie viele Theologen, wie viele religiöse Menschen waren im Boot? Wie viel denn? Wo waren sie mit ihrer Philosophie der Religion? Wo denn? Waren sie drin oder waren sie draußen? Ich bin, weiß Gott, kein Schwarzmaler. Aber die Realität springt mir ins Auge. Es heißt hier, sie beachteten es nicht, bis die Sintflut kam und sie wegraffte. Sie waren draußen. Könnt ihr euch vorstellen, dass Noah und seine drei Kinder und Schwiegertöchter und seine Frau, dass die auch Freunde gehabt hatten, dass die Mitarbeiter gehabt hatten, die an der Arche mitgearbeitet, mitgeschwitzt haben. Ellen White beschreibt es darüber. Schreibt einen Bereich, dass sie sogar Helfer hatten im Bau der Arche. Menschen, die sie kannten und sie kannten diese Menschen. Die haben verdient. Sie haben die Warnungen gehört. Vielleicht waren sie zeitweise begeistert und sagten, da ist vielleicht was Wahres dran. Haben wir heute Freunde? Haben wir heute Menschen, die uns kennen? Mitarbeiter? Freundschaften, Beziehungen, sympathische Menschen? Natürlich. Haben wir. Wie viele Freunde? Wie viele Mitarbeiter waren in der Eiche? Wie viel denn? Das tut weh. Dieser Satz tut weh. Und sie beachteten es nicht, bis die Flut kam und sie wegraffte. Eine gewaltige Aussage, ein ganz kleiner Satz, ein Satzteil nur. Tausende von Schicksalen laufen vor meinem geistigen Auge vorüber. Und die Bibel sagt, wie damals diese Schicksale entschieden haben, so wird es sein, wenn Jesus wiederkommt. So wird es sein. Viele werden entscheiden. Und die Frage ist, in welche Richtung? In die Arche oder außerhalb der Arche? Wenn wir dieses Bild anschauen, es wird sein wie in den Tagen Noahs, dass es nicht achteten und in die Arche nicht hineingingen. Dann müssen wir auch erklären, was ist die Arche? Was ist symbolisch die Arche für die Menschen heute? Die Bibel sagt in Johannes 14,6, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, niemand wird errettet, außerdem mich. Das ist interessant. Die Arche ist Jesus Christus. Ohne Jesus keine Rettung. Ich habe viele Jahre vertreten die Meinung, dass auch ein guter Moslem, ein guter Buddhist, ein guter Hinduist das Ziel erreichen wird. Ich habe mich damit getröstet. Aber es heißt in Apostelgeschichte 4,12, es gibt keinen Namen unter dem Himmel, durch den wir sollen selig werden, als allein Jesus Christus. Deshalb wird der Auftrag von Christus rauszugehen und den Menschen zu sagen, du brauchst Christus. Du brauchst die Arche. Ohne Christus keine Erlösung. Ich möchte euch im geistigen Auge, wie in einem Film, euch einladen, zurückzugehen zu der Zeit, als Noah nochmal das letzte Mal gerufen hat, der letzte Hammerschlag geschlagen wurde. Und dann heißt es, Noah schloss die Tür zu. Stimmt das? Das ist gut. Gott schloss die Tür zu. Und stell euch vor, die Tür ist jetzt geschlossen durch ein ganz seltsames Geschehen. Die Leute, ich denke, die sind bestimmt verstummt und so, was passiert jetzt? Ja, diese große Tür wird durch eine unsichtbare Hand zugemacht. Und da ist eine unheimliche Stille da. Und jeder schaut um sich. Was passiert jetzt? Was ist passiert? Nichts. Und dann schaut man sich gegenseitig an. Und am nächsten Tag kommt man wieder eine ganze Menge Menschen und sagt, was ist jetzt passiert? Nichts. Also ich kenne mich, wie ich bin. Ich sage euch, ich hätte mich Schrott gelacht. Ich hätte gespottet. Und zwar wie ein Orientaler nicht spotten kann. Ja, wow, und wie. Ich hätte mich lustig gemacht über diese Typen, die da verkündet haben. Und beinahe wäre ich reingegangen. Ich sag mal das Wort nicht. Ja? Beinahe wäre ich reingegangen. Und die Tage vergehen. Und der Sport wird immer größer. Es wird immer lustiger. Und die Leute kommen. Es wird eine Sensation. Es wird auf der ganzen Erde verkündet und gestrahlt. Wie auch immer strahlen, wir verstehen, ja? Und jeder weiß es. Da gibt es einige komische Typen mit vielen Tieren drin. Am sechsten Tag oder am fünften Tag würde ich auf die Idee kommen, da sind so viele Tiere drin, da könnte man ja das einheizen ein bisschen und hätten wir eine Grillveranstaltung. Dann brauchen wir noch alles vom Grill zu nehmen. Und dann kommt der siebte Tag. Plötzlich verändert sich die Atmosphäre. Irgendwas stimmt da nicht. Und in der Bibel heißt es, Wasser brach von oben runter. Und Wasser brach von unten rauf und es regnete. Drei Quellen, das viele Bibelwissenschaftler dazu bewogen hat zu sagen, wir hatten eine Wasserschicht ganz oben in der Atmosphäre und eine Wasserschicht unten, das überall gleichbleibend wunderbar war. Und das ist aus den Fugen geraten, alles brach runter. Und plötzlich wird es wieder stille bei diesen Menschen, weil sie etwas spüren. Es stimmt was nicht. Wenn wir draußen wären, wo würden wir hinpilgern? Was glaubt ihr? Zur Arche. Aber was ist mit der Tür passiert? Wer hat sie verschlossen? Gott. Gott möchte alle Menschen retten. Ganz klar. Dass allen Menschen geholfen werde. Aber irgendwann muss er einen Strich ziehen. Und sagen, gut, ich akzeptiere, dass du nicht willst. Wir haben doch einen freien Willen. Und ihr stellt euch vor, ihr seid jetzt drin. Szenenwechsel. Kamera wieder aufstellen, bitte. In eurem Herzen und Kopf. Ihr seid drin. Plötzlich ging die Tür zu. Und jetzt auch eine Stille. Sogar die Tiere wurden, denke ich, still. Was passiert jetzt? Nichts. Die Tage vergehen. Und vielleicht könnte sogar bei dem einen und dem anderen Zweifel hochgekommen sein. Ich weiß es nicht. Ich denke mal nicht, aber könnte sein. So haben wir das alles richtig gemacht. Jetzt ist die Tür zu. Und vielleicht wurden die Zweifel sogar immer größer. Und dann kam der siebte Tag. Irgendwas passierte draußen. Es brach Wasser runter, Wasser rauf, es regnete. Und man merkte schon am Boot, es wackelt, es donnert, es bewegt sich etwas. Und was haben die drin gehört? Macht auf. Macht auf. Wer hat die Tür geschlossen? Gott schloss die Tür zu. Ich habe als Adventist nie verstanden, warum wir gesagt haben, in der letzten Zeit, bevor die Plagen über die Welt gehen, wird die Gnadenzeit zu sein. Jesus ist aber noch nicht wieder da. Habe ich lange Zeit nicht verstanden. Bis ich hier Matthäus 24 las und 1. Mose 6. 7 Tage vorher schloss sich die Tür zu.
Die Flut war noch nicht da. Und das ist ein typologisches Bild für die Zeit der sieben Plagen, wo die Gnadentür zu ist und Jesus ist noch nicht da. Das ist dieses typologische Bild. Noah war ein Reinrufer, einer, der in die Arche gerufen hat. In Offenbarung 18,4 heißt es, kommt heraus aus ihr, mein Volk. Gott hat viele Menschen in der ganzen Welt, in allen Kirchen, in allen Religionen. Da geht es nicht in erster Linie, kommt herein hier, sondern kommt zu Christus, zur Arche, damit ihr erlöst werdet. Kommt zu Christus. Noah war ein Reinrufer. Und die Menschen, die wissen, dass Jesus wiederkommt, sollten ein Hinrufer, ein Rausrufer zu Christus werden. Jetzt stellt euch vor, ihr wisst das. Und wir wissen das. Sollten wir das für uns behalten? Stellt euch mal vor, wir wissen, Jesus kommt, Ende, Wende, Veränderung. Und wir behalten das für uns, nur für uns. Also ich könnte das nicht verantworten. Ich habe eine Geschichte gehört von einem Jungen, der heißt Peter Halley. Der war 6 Jahre alt, der hat in Denver, Colorado gewohnt, hatte Blutkrebs. Und eines Tages äußerte er einen Wunsch. Ich möchte, und er wusste, er wird sterben, das hat man ihm erklärt, aber ich möchte in meinem Leben mit dem Präsidenten von Amerika reden. Ein Wunsch. Und irgendwie ist über die Presse die Botschaft an die Presse von dem Präsidenten gekommen. Und das war eine Sensation. Und die Presse und die Abteilung von dem Präsidenten sagte, das wäre eine sehr gute bürgernahe Politik. Wir sollten diesem Jungen den Wunsch erfüllen. Und eines Tages in Denver, Colorado, kamen Autos, die ein bisschen länger waren als normale Autos. Was heißt das? Das sind wichtige Personen drin, heißt das. Meint man, ja? Und Hubschrauber, Helikopter, wirklich drunter und drüber ist es gegangen. Und alle haben von den Fenstern rausgeschaut. Stellt euch mal vor, jetzt würde die Tür aufgehen. Der Blocher, hast du gesagt, der würde durch die Tür reinkommen. Was wäre das für eine Reaktion? Oh, lieber nicht. Keine Reaktion, bitte. Wir wollen ja nicht politisch werden. Aber in Amerika, wenn der Präsident von Amerika kommt, ist es so, als würde Gott kommen. Alle schauen raus. Und sogar die Pflaster, wo er draufgetreten ist, würden sie einen Kranz drumherum machen und mauern und sagen, hier hat der Präsident von Amerika seinen Fuß draufgelegt. Sogar die Klingel würde vergoldet werden, ja? Das war der Präsident von Amerika. Und alle Leute schauen raus in diesem Städtchen oder Dorf. Wen sehen Sie da? Den Präsidenten von Amerika, den Sie nur vom Fernsehen kennen, diesen mächtigsten Mann der Welt. Gucken alle, wo geht er hin? Sie sehen, er geht zu den Harleys. Das ist eine wahre Geschichte. Es wird geklingelt. Der Vater Harley macht die Tür auf. Ihm ist die Spucke im Hals stecken geblieben. Könnt ihr euch vorstellen? Der Mann, den Sie vom Fernsehen kennen, der mächtigste Mann der Welt, steht vor der Tür. Er ging rein, hat ein bisschen mit Peter gesprochen. Sie haben in dieser Stretch, sagt man glaube ich, oder ne? Limousine, diese Autos, die so lang sind, länger sind, ja? Noch eine Rundfahrt gemacht von 10 Minuten. Und dann wieder zurückgebracht. Das war das Thema in Denver, Colorado. Der Präsident von Amerika ist zu uns gekommen. Wir haben ihn gesehen. Er existiert tatsächlich. Mein Gott, ist der schön, haben sie vielleicht gesagt, ja? Die Amerikaner, das Land der unbegrenzten Möglichkeiten. Da ist manches möglich. Und der Vater sagte von dem Peter, wenn ich das gewusst hätte, dass der kommt, hätte ich mich geduscht. Der hat gestunken, wahrscheinlich weil er von der Arbeit kam oder von der Farm, gegen den Wind 3 Meter. Hätte ich das gewusst, hätte ich mich rasiert. Ich habe ausgeschaut wie ein Vagabund. Hätte ich das gewusst, hätte ich meine Jeans und mein leppriges T-Shirt ausgezogen, was Vernünftiges angezogen. Hätte ich das gewusst. Das ist bei mir hängen geblieben, dieser Satz. Hätte ich das gewusst. Die Bibel sagt, es kommt nicht irgendein Präsident. Es kommt der König aller Könige.
Es kommt der Präsident aller Präsidenten, um sein Volk in die ewige Heimat zu führen. Es ist nicht irgendjemand. Und ich möchte, dass niemand sagt, hätte ich das gewusst, hätte ich mich vorbereitet. Ob die Menschen Skeptiker sind, Humanisten, Wissenschaftler, Theologen, alt, jung, Freund, Mitarbeiter, das rettet dich nicht. Und so habe ich zu dem jungen Mann gesagt, wer immer du bist, es rettet dich nur Christus. Und es rettet nur die Entscheidung, heute ist der Tag der Entscheidung, nicht morgen. Morgen kann es zu spät sein. Der liebe Gott möge uns auch diese Kraft geben, immer wieder uns für Christus zu entscheiden. Er ist unser Erlöser. Er wird kommen, definitiv. Amen. Unser lieber Vater im Himmel, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du uns die Möglichkeit und die Gelegenheit gibst, immer wieder darüber nachzudenken, dass du Jesus wieder in die Welt zurücksenden wirst. Die Schrift sagt klar, Herr, und wir danken dir dafür. Er wird kommen. Wenn auch viele Menschen das vielleicht anzweifeln, er wird kommen. Wir danken dir für diese Hoffnung. Hilf, dass wir als Menschen, die das wissen, uns für ihn entscheiden. Denn es bedeutet Erlösung, Befreiung. Immer bei dir sein, in aller Ewigkeit. Eine Welt, die keinen Schmerz kennt, kein Leid, keine Ungerechtigkeit, keine Tränen. Herr, wir haben hier in dieser Welt erlebt und wir sehen es immer deutlicher, wenn wir die Augen offen halten, dass die Welt die Dinge missbraucht. Dass wir manchmal auch dazu neigen, Dinge zu missbrauchen. Und dass du sagst, wenn ihr diese Dinge seht, erhebet eure Häupter, denn die Erlösung naht. Herr, du bist ein Gott der Liebe, der alle Menschen liebt und möchte, dass Gott ja alle Menschen rettet. Und dafür möchten wir dir Danke sagen. Aber wir wissen auch die Realität, Herr, dass nicht jeder Ja sagen wird. Dass du einmal das Ende kommen lassen wirst. Und es wird für die Gläubigen die Wende sein. Danke dafür. Hilf, dass niemand, der hier ist, oder drüben im Saal, oder in den Nebenräumen, niemand, der diese Botschaft gehört hat, an diesem Tag fehlt, wenn du kommst. Wir loben und preisen dich dafür, bitten dich um deinen Segen, um deine Gnade, um deinen Frieden, um deiner Liebe willen. Amen.